Jetzt brechen offenbar alle Dämme. Die Südukraine droht buchstäblich unterzugehen in den Wassermassen des Stausees von Kachowka. Zehntausende Menschen und viele Tiere sind in extremer Gefahr. Ackerflächen und Infrastruktur ebenso. Zivile Ziele eines militärischen Angriffs, also ein Kriegsverbrechen. Wird dies weltweit die Haltung zum Angriffskrieg gegen die Ukraine verändern? Wer solidarisiert sich mit Kiew? Wer hält sich raus? Auf wen kann Putin zählen? Die Antworten werden weitreichende Folgen für die internationale Sicherheit haben. Dammbruch in der Ukraine, wie brenzlig ist die Weltlage? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Bilder aus der vergangenen Nacht. Eine Explosion erschüttert die Staumauer von Nova Kachowka. Eine zweite Explosion zerstört das offenbar in der Nähe gelegene Wasserkraftwerk. Die Karte zeigt, welche riesigen Ausmaße der Stausee im Süden der Ukraine hat. Wasserinhalt unvorstellbare 18 Milliarden Kubikmeter. Ja, und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Katrin Klüver-Eschbruck, Sie sind Expertin für transatlantische Beziehungen der Bertelsmann Stiftung. Markus Keim, Experte für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Hao Gui ist Asienredakteur bei der Deutschen Welle. Und zugeschaltet aus Innsbruck ist Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Universität in Innsbruck. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bevor wir hier loslegen, ein kurzes Schaltgespräch mit unserem ARD-Korrespondenten in Kiew, mit Darko Jakovljevic. Herr Jakovljevic, was ist denn da jetzt genau passiert? Weiß man inzwischen mehr über diesen Angriff, diese Explosion, die wir gerade in den Bildern noch mal gesehen haben, vor allem über die Hintergründe dieser Sprengung?
Also auch heute Abend herrscht Unklarheit, wer oder was eigentlich diese Katastrophe ausgelöst hat, was hat eigentlich zur Zerstörung dieses Dammes geführt. Es gibt natürlich sofort erst einmal die Beschuldigungen, die gegenseitigen, also Russen und Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig, diese Sprengung verursacht zu haben. Und es gibt aber inzwischen auch eine dritte Mutmaßung, dass es vielleicht auch sein könnte, dass dieser Staudamm, der aus Sowjetzeiten handelt, also er wurde in den 50er Jahren gebaut, dass es da viele, viele ältere Schäden gegeben haben soll und dass der vielleicht auch in sich zusammengebrochen sei. Das ist sozusagen eine neue Mutmaßung, aber es bleibt dabei, dass beide Seiten sich gegenseitig beschuldigen.
Wäre natürlich ein großer Zufall, wenn dieser Damm ausgerechnet in dem Moment bricht, dort der ukrainische Angriff auf russische Stellungen zu erwarten ist. Schuldzuweisungen, Sie haben es gesagt, gibt es jetzt gegenseitig. Interessant ist ja, dass beide Seiten betroffen sind. Angeblich ist die russische Seite ja schon vorher evakuiert worden. Also vor allen Dingen sind landwirtschaftliche Flächen betroffen in der Ukraine, im ukrainisch besetzten Teil. Auf der anderen Seite aber auch ist die Trinkwasserversorgung für die Krim gefährdet und auch dort das Bewässerungssystem. Was sagt uns denn dieser Sachverhalt? Beide haben sich, egal wer es jetzt war, eigentlich dann ja irgendwie auch selbst beschädigt.
All das, was Sie ansprechen, das mag eine Rolle spielen, aber wir können es zur Stunde tatsächlich nicht unabhängig überprüfen. Also es wird sicherlich noch einige Tage dauern, bis wir die konkreten Dinge, die da ursächlich waren für dieses heutige Ereignis, erkennen können und auch erst einmal auch das ganze Ausmaß erst einmal verstehen können, was ist da eigentlich passiert. Sie sagten es, es sind beide Seiten des Flusses betroffen und es sind ja zuallererst einmal die Menschen, weil es sind Wassermassen, die da flussabwärts hinunterströmen, unkontrolliert strömen und wir haben sozusagen viele, viele Ortschaften auf der ukrainisch kontrollierten Seite, wo Menschen evakuiert werden. Nur eine Zahl. Heute hat Präsident Selenskyj gesagt, dass 16.000 Menschen gleich evakuiert werden müssen. Und bislang liegt uns bisher nur eine offizielle Zahl vor von Evakuierten auf dem ukrainisch kontrollierten Teil. Und das sind circa 1.000 300 Menschen. Also Sie merken, da sind noch viele, viele Zehntausende Menschen und das nicht nur auf ukrainischer Seite, sondern eben auch auf der russischen Seite, der besetzten Seite, die da evakuiert werden müssen und das ganz, ganz schnell. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
Was wird denn da jetzt befürchtet für die Menschen entlang des Flusses Dnipro, wo dieser Staudamm ja auch liegt? Was muss befürchtet werden? Gibt es da auch eine Prognose?
Also es ist erst einmal so, dass viele, viele Dörfer da überflutet worden sind und ich kann mir im Augenblick nicht vorstellen, dass da auf nächster Zeit überhaupt ein Leben mehr möglich ist, dass die Menschen dorthin zurückkehren können. Das müssen wir noch einige Tage abwarten, um die genauen Schäden auch erkennen zu können. Aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Punkt, weiter nördlich des Staudammes, da liegt ja das AKW Saporischschja und heute Morgen gab es zunächst einmal eine beruhigende Nachricht der IAEA aus Wien, dass also es keine unmittelbare Gefährdung gibt für das AKW Saporischschja. Aber hier in der Ukraine, da ist man sich dieser Sache noch nicht so ganz sicher, weil man hat gemerkt und sieht, dass der Wasserpegel dort beim AKW zurückgegangen ist. Und man wird tatsächlich noch einige Tage beobachten müssen, was heißt das eigentlich für die Reaktoren, die dort ja gekühlt werden müssen mit dem Wasser. Und wenn das nicht mehr ausreicht, wenn das ausbleibt, dann könnte es tatsächlich auch kritisch werden rund um das AKW Saporischschja.
Soweit mein Kollege Darko Jakovljevic zum Live aus Kiew zum Bruch der Staumauer von Kachowka. Vielen Dank nach Kiew. Ja, Herr Keim, hat dieser Krieg nicht nur die Bilder, die wir jetzt gerade gesehen haben, mit möglicherweise einem militärischen Angriff auf ein ziviles Infrastrukturprojekt, auf die Staumauer, dieser Krieg eine neue Dynamik erhalten? Auch wenn man auf die letzten Tage schon sieht, jetzt gibt es auch Angriffe hinter der russischen Front. Drohnen haben es bis kurz vor den Kreml geschafft. Söldnertruppen kämpfen da auf eigene Rechnung. Was ist da los im Moment, was die Dynamik angeht?
Also wir wissen ja nicht, wer die Verantwortung trägt für die Sprengung der Staumauer. Aber es fügt sich sozusagen ein größeres Bild, was wir so seit Oktober, November etwa sehen, dass die russische Seite darauf setzt, die Ukraine letztlich zu einem Failed State zu machen. Also mit gezielten Schlägen auf die zivile Infrastruktur, die Energieversorgung, die Krankenhäuser, die Lebensmittelversorgung. Jetzt möglicherweise, ich drücke mich ganz vorsichtig auf eine Staumauer. Das fügt sich in ein größeres Bild, das losgelöst von den politischen Ambitionen, die man mit der Ukraine hat. Das unterschwellige Ziel ist, die Ukraine letztlich unbewohnbar zu machen und Migrationsströme gegen Westen in Gang zu setzen.
Herr Mango, man könnte natürlich auch umgekehrt sagen, dass gerade diese Aktivitäten, von denen Markus Keim jetzt gerade schon gesprochen hat, dass sie darauf hinweisen, dass der Kreml die Kontrolle zumindest teilweise über diesen Krieg verloren hat.
Was besonders auffällig ist, ist jedenfalls, dass die russische Seite nicht in der Lage ist, die Grenzregionen zur Ukraine zu sichern, Bryansk, Kursk, Belgorod, wo immer wieder ethnische Russen, zum Teil narzisstische ethnische Russen, in mehreren Milizen einfallen, um dort Angst und Schrecken zu verbreiten und den Bewohnern dort deutlich zu machen, dass der Staat sie nicht schützen kann. Und was neben diesem Kontrollverlust in den Grenzregionen auf russischer Seite dazukommt, ist der Umstand, dass das Verteidigungsministerium in Moskau offensichtlich nicht mehr die Informationshoheit hat. Gestern meldete man Erfolge gegen eine angebliche ukrainische Offensive und kurz danach widersprechen ein Kommandant in der Region und heute Jewgeni Prigozhin.
Mhm. Frau Eschburg, wird denn die aktuelle Lage in Washington gesehen? Das ist ja nicht nur der Hauptwaffenlieferant, das ist der wichtigste Beschützer der Ukraine. Der Einsatz der USA und von Joe Biden sind ja wesentlich damit verantwortlich, dass Putin nicht durchmarschiert ist und das ganze Land platt machen konnte. Wie wird die Entwicklung jetzt gerade in Washington beurteilt?
Ja, mit sehr großer Sorge. Denn auch wenn wir noch nicht genau wissen, was die Faktenlage vor Ort ist, sind doch die Auswirkungen eigentlich die eines klassischen hybriden Angriffs. Wir haben es eben schon im Beitrag gehört. Leiden wird die Zivilbevölkerung, leiden wird aber auch der Brotkorb Ukraine. Das ist nochmal einer der wenigen Kontaktpunkte, der noch existiert zwischen Russland und der internationalen Gemeinschaft, nämlich mit dem Ausfuhrdeal des Weizens über den Hafen Odessa. Auch das wird jetzt mittelfristig schwieriger. Große Felder, große Landstriche sind durch das überschwemmte Kanalsystem vermutlich nicht mehr zu retten. Auch für die ukrainische Bevölkerung heißt das natürlich einiges, was Ernährungssicherheit angeht. Wir haben gehört, wie schlecht die Evakuierungszahlen sind, wie schleppend das vorangeht. Und es verringert natürlich jedenfalls auf Zeit die große Grenze zwischen Russland und der Ukraine, beziehungsweise die Falllinie, die eigentliche Kampfeszone, wird kleiner. Das spielt den Russen in die Hände, wenn sie jetzt quasi eine Frühjahrsoffensive erwarten oder die angekündigt war. Also die Amerikaner beobachten all diese Verunsicherungen und wirklich diese fast systematischen Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung. Herr Keim hat es angesprochen, natürlich mit ganz, ganz großer Sorge, denn das sind Hager-Verträge, das sind alle Dinge, die wir 1945 und im Nachgang festgelegt haben im internationalen Recht und Gesetz, die da einfach weiter abgerissen werden, systematisch.
Um das Kriegsvölkerrecht geht es da im Besonderen. Herr Gui, ist möglicherweise jetzt der Moment für Peking gekommen, aktiv in den Krieg einzugreifen, und zwar als Vermittler?
Peking hat sich schon immer als Vermittler angeboten, und seit geführten 3 Monaten gibt es so ein Konzept, mit dem China den ganzen Ukraine-Krieg lösen und beziehungsweise den Frieden zurückbringen möchte. Allerdings ist Peking ein bisschen low profile, also macht sich unbemerkbar. Erst seit einigen Wochen gibt es einen Sondergesandten für den Ukraine-Krieg. Der Weg, dem Peking ist ziemlich klar, dass man durch Gespräche, aber nur durch Gespräche, diesen Krieg sofort beendet und Frieden zurück in die Region bringt.
Schauen wir vielleicht noch mal auf diese unglaublichen Bilder dieses Tages, Herr Mangold. Viele Sicherheitspolitiker, auch der deutsche Bundeskanzler, sind sich ja sicher, es waren die Russen, die diese Staumauer in Kachowka in die Luft gesprengt haben. Wem nützt das eigentlich jetzt, diese Sprengung dieser, oder eben, dass dieser Stausee, sagen wir es etwas neutraler, jetzt ausläuft? Wer hat davon mehr? Russland, weil damit die mögliche sogenannte Frühjahrsoffensive der Ukrainer gehemmt wird? Oder gibt es da noch andere Nutznießer oder auch diejenigen, die man damit besonders schädigen kann?
Mich hat schon erstaunt, wie westliche Politiker von Stoltenberg bis Scholz, von Borrell bis Michel gemeint haben, Russland wäre für diese Tat verantwortlich. Wir haben einfach derzeit noch keine Belege dafür. Wiewohl ich sagen muss, es ist wahrscheinlicher, dass es ein russischer Anschlag war als ein ukrainischer. Für Russland bietet diesen Bruch des Staudamms, dass eine gestern schon in den Telegram-Kanälen angekündigte amphibische Operation der ukrainischen Armee hin zum linken, von Russland kontrollierten Ufer des Dnipro stattfinden kann, denn das schwere Gerät der Ukraine kann in diesen jetzt überfluteten und dann versumpften Gebieten nicht mehr vorwärts kommen. Auf der anderen Seite riskiert Russland die Wasserversorgung für die Südukraine, die dort von Russland besetzten Regionen, und für die Krim. Der Vorteil allerdings ist stärker, weil wenn die Ukraine hier bei Cherson nicht auf das Ostufer des Dnipro umsetzen kann, dann kann Russland de facto die Frontlinie verkleinern, entlang der sich gegen mögliche Vorstöße der ukrainischen Armee schützen muss. Für eine ukrainische Täterschaft spricht, dass durch diese Überflutung auch die russischen Verteidigungsstellungen am Ostufer, die Minengürtel, zerstört werden. Gegen die ukrainische Täterschaft spricht, wie gesagt, der Umstand, dass die Ukraine jetzt auf geraume Zeit zu einer amphibischen Operation und einem militärischen Vorgehen am Ostufer nicht mehr fähig sein wird.
Inwieweit bedeutet das eigentlich eine Einschränkung der ukrainischen militärischen Fähigkeiten, wenn jetzt da keine Möglichkeit mehr besteht, da anzugreifen? Wir warten ja sozusagen immer stündlich auf diese Offensive, die ursprünglich eine Frühjahrsoffensive ist. Jetzt haben wir eigentlich ja schon Sommer. Hemmt das die Möglichkeiten der Ukrainer jetzt entscheidend, tatsächlich gegen Russland in den besetzten Gebieten, russisch besetzten Gebieten vorzugehen, was ja eine Voraussetzung ist für Friedensverhandlungen?
Das ist schwer zu beurteilen. Sie sagen es ja selber, wir erwarten diese Frühjahrsoffensive seit 3-4 Monaten. Und gestern kam die Meldung, sie hätte begonnen. Ich habe mich gestern gefragt, was sehen die Kolleginnen aus den internationalen Medien, was ich noch nicht gesehen habe. Und es ist sehr schwer zu unterscheiden, was sozusagen eine übliche Militäroperation ist und wirklich der Beginn der Frühjahrsoffensive sein soll. Weil wir haben ja Truppenbewegungen ohnehin alltäglich und wir reden über eine Front von bislang 1600 Kilometern. Das heißt, nicht jede Truppenbewegung ist eine Frühjahrsoffensive, aber tatsächlich das, was wir gestern gesehen haben, die ersten Truppenbewegungen um Donetsk herum und zumindest die Vermutung, dass es darum gehen könnte, die Landbrücke zur Krim abzutrennen, deuten darauf hin, dass das zumindest eine Überlegung gewesen ist der ukrainischen Seite. Die ist ja auch öffentlich war, diskutiert worden. Und das wäre für diesen Fall wirklich eine Erschwernis des ukrainischen Vorgehens.
Die USA sind ja, wir sehen ja hier übrigens die Karte noch einmal, Cherson, die Stadt, also das ist die Gebietshauptstadt im ukrainisch kontrollierten Teil, Nowakachowka, das ist der Ort, wo die Staumauer ist und der Staudamm, also ein sehr, sehr langer Stausee, über 200 Kilometer lang. Das Atomkraftwerk von Saporischschja liegt ja auch in dem mittleren Teil, ist davon ja auch betroffen, braucht das Kühlwasser. Gleichzeitig geht südlich noch ein Kanal ab bei Nowakachowka Richtung Krim, das ist die schraffierte Halbinsel ganz unten, mit der Trinkwasserversorgung und auch mit der Versorgung landwirtschaftlicher Bewässerungssysteme. Die USA sind ja immer genau informiert über all das, was in der Ukraine passiert, durch eine ausgefeilte Satellitentechnik. Sie liefern ja auch die Informationen an die Ukraine. In Washington ist auch noch keine Offensive bemerkt worden.
Es gibt also Geheimdienstinformationen werden uns sowieso nicht offensichtlich mitgeteilt. Was wir natürlich wissen, ist, dass wir in der Ukraine gerade eine unglaubliche Umtriebigkeit besonders amerikanischer Unternehmen haben, die genau solche Bilder zur Verfügung stellen, von Elon Musk Starlink bis hin zu den Kollegen in Anführungszeichen von Palantir, die natürlich auf unterschiedliche Art und Weise genau solches Wissen an die amerikanischen Geheimdienste herantragen. Was es aber sehr wohl getan hat, also auch ohne diese einen öffentlichen Zuschlag. Es hat den Ton verschärft. Es hat Kommentare gegeben wieder von Antony Blinken, der derzeit wieder auf Europa-Tournee unterwegs war, wenn man so möchte, noch mal viel mit Alliierten gesprochen hat und Verbündeten und der noch mal betont hat, es ginge jetzt als Kriegsziel wirklich darum, alle besetzten Gebiete der Ukraine zu befreien. Und die Amerikaner haben sich strategisch in den letzten Monaten natürlich immer so positioniert, dass sie sich ein bisschen intern die Bälle zugespielt haben. Was sei denn nun das Kriegsziel? Das war natürlich auch immer, das wird das Schwierige innerhalb der westlichen Koalition zumindest jetzt noch bleiben. Was wollen wir eigentlich der Ukraine als Kriegsziel empfehlen und was wollen wir unterstützen? Aber angesichts dieser Bilder und angesichts dessen der Konsequenzen, die da noch kommen, hat Tony Blinken in den letzten Tagen noch mal und da gestern noch mal deutlich seinen Ton verschärft.
Herr Gouy, was denken denn die asiatischen Verbündeten von Putin, Indien, besonders China? Hält man das für eine besondere Nervosität Moskaus, möglicherweise eine Kurzschlussreaktion? Herr Mangold hat gesagt, möglicherweise wurden da Informationen bekannt, dass unmittelbar eine amphibische Aktivität, also ein Angriff über den Dnipro bevorstand von ukrainischer Seite. Wie sieht man die auch die Psychologie oder die Stabilität dieses Verbündeten Russland von Seiten seiner Verbündeten in Asien?
Offiziell wissen wir eigentlich nicht so viel, wie viel Einfluss China auf Kreml-Entscheidungen hat. Klar ist ja, es gibt einen Gesprächskanal zwischen Peking und Moskau, dass immer wieder ausgetauscht wird. Chinas Position ist klar, China möchte keinen Atomkrieg auf dem europäischen Kontinent haben. Das hat der China-Staatspräsident Xi Jinping beim Treffen mit Staatspräsident Putin auch schon ziemlich klar gesagt. Also keine Atomwaffen, also keinen Einsatz von Atomwaffen. Und was den Krieg angeht, ist China immer dafür, hinter verschlossenen Türen die Fäden zusammenzuziehen. Man kann ja alle offenen Fragen auf den Tisch hauen und dann sind alle Beteiligten, können sich nicht einigen. Und das bringt ja nichts. China macht ja stillschweigende Diplomatie hinter verschlossenen Türen. Und der Sonderbotschafter hat schon eine Rundreise durch Europa gemacht, war unter anderem auch in Deutschland, in Berlin, und hat ihn davon fest überzeugt, dass sie konkrete Pläne auf den Tisch gelegt haben, auch nach Abstimmung in Moskau. Und nun versucht man, so einen großmöglichen Nenner zu finden, um überhaupt was Substanzielles auf die Waagschale zu werfen, damit man überhaupt Gemeinsamkeit findet. Im Moment sind die Fronten so, wie sie sind und ziemlich konfrontativ. Und da muss man irgendwie mal her. Und ich kann mir vorstellen, dass Peking gerne die Rolle übernehmen möchte.
Herr Mangold, jetzt wissen wir ja, dass Russland in der Ukraine seit dem Überfall im Februar 2022 unglaublich viel zivile Infrastruktur auch zerstört hat. Es gibt ja die Möglichkeit, da noch viel mehr zu zerstören. Das Atomkraftwerk in Saporischschja ist ja sehr gefährdet. Wenn das massiv militärisch attackiert wird, wird das möglicherweise Radioaktivität freisetzen, die weit über die Ukraine hinaus dann zu spüren wird, sein wird, beziehungsweise die Strahlung. Es wird ja immer über allem so besprochen, also die letzte Konsequenz wäre möglicherweise, dass Putin einen erfolgreichen Angriff auf die Krim durch die Ukraine mit taktischen Atomwaffen verhindern möchte. Besteht diese Gefahr noch, wenn diese anderen Eskalationsmöglichkeiten, Infrastruktur zerstören, Cyberwar, wenn die versagen, dass Putin dann zum letzten Mittel greift?
Ich denke schon, leider. Denn ein Verlust der Krim würde sehr wahrscheinlich mit dem Sturz von Wladimir Putin einhergehen. Das heißt, Putin kann es sich nicht leisten, die Krim zu verlieren. Und wenn dieses Risiko einer Einnahme der Krim durch die ukrainischen Truppen besteht, dann halte ich den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen zwar nicht für wahrscheinlich, aber für möglich. Für ein Restrisiko, das man im Westen kalkulieren muss, auf das man vorbereitet sein muss. Und deswegen ist es auch ungemein wichtig, dass man im Westen klärt und eine einheitliche Meinung gibt es dazu nicht, wozu man denn die Ukraine mit den Waffenlieferungen befähigen möchte, was sie militärisch erreichen soll. Etwa die Zurückdrängung der russischen Truppen auf die Frontlinie vom 23. Februar oder aber doch die Vertreibung aller Russen aus der Ukraine, das heißt auch von der Krim. Die Drohung, die Moskau schon wiederholt ausgestoßen hat, nämlich Nuklearwaffen einsetzen zu können, nicht explizit, aber implizit ist das gesagt worden, die wird von den Befürwortern der Ukraine und in der Ukraine zurückgewiesen. Man sagt, es ist ein Bluff. Putin wolle damit nur Angst und Unsicherheit in der westlichen Bevölkerung schüren. Wir dürfen uns nicht selber abschrecken lassen, so die Argumentation. Aber ich persönlich würde meinen, es ist ein Restrisiko da und die katastrophischen Konsequenzen eines solchen Nuklearwaffeneinsatzes sind solche, dass man es auf einen Bluff nicht ankommen lassen sollte.
Ist dieser nukleare Einsatz, dieser mögliche, immer noch auf der westlichen Agenda als eine Möglichkeit oder glaubt man auch eher an einen Bluff, dass er sagt, er macht es dann doch nicht? Letztendlich schadet er sich ja selbst am
meisten. Genau, also ich glaube, es setzt sich in der westlichen Koalition, besonders bei den Amerikanern, zunehmend genau dieser Punkt durch. Nämlich die Tatsache, dass das absolute Signal der kompletten Schwäche und im Grunde genommen des kompletten Kontrollverlusts dieses Krieges von Wladimir Putin wäre oder seitens Wladimir Putins wäre. Denn dann würde ihm, der Kollege hat es schon angesprochen, die Unterstützung der Chinesen wegbrechen. Das braucht er händeringend, um seine Wirtschaft zu Hause aufrechtzuerhalten. Die Sanktionen haben ihn in der Tat schon ziemlich in die Knie gezwungen, dass wir dann nur noch 0,3% Wirtschaftswachstum hatten. Aber der Internationale Währungsfonds sieht mit der Hilfe Chinas, mit den Aufkäufen fossiler Energie Indiens, mit der Koalition der sogenannten BRICS, die sich ja ziemlich praktisch jedenfalls wirtschaftlich um Russland geschart haben, ein Wirtschaftswachstum jetzt für Russland im nächsten Jahr. Also warum würde er, und wir reden mal gar nicht von dem nuklearen Fallout. Also einerseits ist Wasser ist die eine Konsequenz einer Sprengung eines Damms. Aber wenn es einen Nuklearangriff gibt, dann sind natürlich auch die russischen Soldaten betroffen, dann sind die Grenzregionen betroffen. Dann noch quasi zu Hause ein Land zusammenzuhalten, das wird natürlich immer schwieriger. Also insofern ist das wird vom Westen die Nutzung einer Nuklearwaffe als absolutes Bekenntnis der absoluten Schwäche und im Grunde genommen des Kriegsverlusts von Wladimir Putin gesehen.
Es kommt da noch etwas hinzu. Nach all dem, was wir wissen, und ich finde, die amerikanischen Geheimdienste lassen ja interessante Dinge durchsickern, hat ja auch die Regierung Biden schon kommuniziert, das wäre nicht der Casus Belli, aber dann würden sie sozusagen Waffen liefern, die weit auf russisches Territorium reichen würden und würden die Ukraine auch nicht mehr zügeln, diese einzusetzen. Also es wäre eine konventionelle Reaktion, die die Russen sehr schwächen würde. Aber ich finde, umgekehrt wird ein Schuh draus, genau wie Sie es angedeutet haben. Man muss ja gar nicht mit der Nuklearwaffe drohen, wenn man ein Atomkraftwerk hat, was man sozusagen weaponizen kann. Es gibt kein deutsches Wort dafür, als Waffe nutzbar machen kann oder zumindest als Drohkulisse nutzbar machen kann.
Es gibt ja noch eine andere Drohkulisse, die sich jetzt auch zeigt mit dem Bruch dieses Staudamms, den sogenannten Ökozid, dass man also quasi weite Landstriche vernichtet, die Lebensgrundlage der Menschen, die dort sind. Elend, Armut für diese Menschen, die keine Möglichkeit, wenn sie gerade noch entkommen sind, kein Zuhause mehr haben. Möglicherweise, wenn landwirtschaftliche Gebiete betroffen sind, sogar Hunger in größerem Ausmaß. Und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den Ländern, die auf ukrainisches Getreide angewiesen sind. Das sind viele Länder in Afrika. Damit kann man ja auch sehr viel anstellen.
Das würde natürlich ins Bild passen, denn selbst in der Verlängerung des Getreideabkommens hat Russland, und nochmal, das ist quasi der einzige Punkt, in dem Diplomatie noch existiert, in dem ein Austausch noch existiert, außer beim Gefangenenaustausch. Und selbst da hat Russland ja in Anführungszeichen schon dreckige Spielchen gespielt, nur um 30 Tage zu verlängern, vielleicht um 60, dann die Umsetzung zu verschleppen und. Das würde also ins Spiel passen. Nochmal, das sind sehr komplexe Kanalsysteme, die genau die Felder bewässern, um die es jetzt geht. Und das passt genau in die Definition der hybriden Kriegsführung, die wir eigentlich von vornherein von Wladimir Putin erwartet haben. Zusätzlich gepaart noch natürlich mit Cyberanschlägen. Aber diese sind zumindest im großen Maße, jedenfalls von der westlichen Infrastruktur und einer lang vorbereiteten Struktur, seit die seit 2014 im Raum steht, verhindert worden. Also er wird schauen, welche hybriden, ja, quasi Werkzeuge stehen ihm noch zur Verfügung. Und das spricht meiner Meinung nach schon dafür, dass es eigentlich ein russischer Angriff sein muss.
Mangold, es finden jetzt ab der nächsten Woche gleichzeitig Manöver im Ostseeraum statt. Und zwar sowohl von der NATO, Air Defender, die größte Luftwaffenübung seit der Gründung des Nordatlantikpaktes 1949. Und ein paar Kilometer weiter im Osten gibt es Manöver der Russen. Das heißt, man muss jetzt sich gar nicht mehr, wie das bei einem Manöverszenario so üblich ist, sich den Feind virtuell vorstellen. Der ist quasi ums Eck, wartet schon in Sichtweite. Ist das eine gefährliche Situation, die da in dieser Woche und in der nächsten Woche entstehen wird bei diesen parallel verlaufenden Manövern? Dass sie parallel verlaufen, ist ja kein Zufall.
Nun, es gibt schon das Risiko einer Fehlkalkulation, einer missverständlichen Interpretation gegnerischer Züge in diesen Manövern. Aber ich glaube, beide Seiten werden alles tun, dass es hier nicht zu einem Zwischenfall kommt. Denn weder ist die NATO daran interessiert, in den direkten Konflikt mit Russland zu geraten, noch will Russland einen direkten militärischen Konflikt mit der NATO. Es ist beunruhigend, es ist denkmöglich, dass etwas passieren könnte, aber nicht eben wahrscheinlich.
Herr Gui, welche Erkenntnisse könnten denn die Chinesen aus diesem Manöver der NATO in der Ostsee ziehen? Denn vor der Haustür Chinas gibt es ja auch einen gewaltigen Konfliktherd mit Taiwan, massiver Truppenpräsenz sowohl der Chinesen als auch der USA. Glauben die Chinesen vielleicht, dass da schon ein bisschen was geprobt wird, was auch in der Straße von Formosa eines Tages interessant oder virulent werden könnte?
Ja, in der Straße von Formosa, die Festlandchinesen bezeichnen das als die Taiwanstraße und zwar ihre eigenen Binnengewässer. Da gab es im Wochenende einen Zwischenfall, wo eine chinesische Fregatte einem amerikanischen Kriegsschiff über den Weg gelaufen war. Das ist eine Einzelmeldung, die ganze Welt beunruhigt. Aber langfristig gesehen, wenn man die ganze Periode, die letzten Jahrzehnte zurückblickt, passieren solche Zwischenfälle ziemlich oft. Und die sind eigentlich geübt. Ja, und die Soldaten sind eigentlich dafür da, um zu provozieren und um auf solche Provokationen zu reagieren. Das ist eigentlich an sich, wenn man das Bild anschaut, ist sehr spektakulär, aber das ist Daily Business. Mhm. Ja, das ist dem. China betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz und dass die Amerikaner mit viel Militär da präsent sind, gefällt es Peking nicht. Und die sind eigentlich trainiert, da hier auf diesen Zwischenfall zu reagieren. Aber gleichzeitig gibt es auch auf den Gewässern vor den Philippinen auch eine gemeinsame Übung mit den USA, mit China, mit Australien. Es geht aber wirklich um humanitäre Hilfe im Falle einer Katastrophe. Also von daher, die Übungen sind gut, damit man sich gegenseitig versteht, um Fehlkalkulationen zu vermeiden. Das ist insofern gut. Also auch hier in der Ostsee oder wenn die NATO gleichzeitig übt mit den Russen, dann guckt man sich gegenüber über die Schulter, was macht ihr, wie machen wir? Wenn man weiß, was die anderen tun, sinkt, das glaube ich zumindest, das Risiko einer Fehlkalkulation.
Herr Mangold, wenn wir auf die Kriegsführung der Russen sehen, dann fällt auch etwas besonders auf, dass der Krieg jedenfalls an den neuralgischen Punkten gar nicht von der regulären Armee geführt wird, sondern von der sogenannten Söldnergruppe Wagner, die ja offensichtlich da auch der Aktivposten auf der militärischen Seite der Russen sind. Man hat den Eindruck, dass diese Gruppe eigentlich das militärische Geschehen auf russischer Seite dominiert. Ist diese Gruppe Wagner, ist das eine Eliteeinheit, während die Truppen des Verteidigungsministeriums, die regulären russischen Truppen, eher so Staffage in diesem Konflikt sind? Wie müssen wir das verstehen, weil es doch etwas Ungewöhnliches ist?
Nun, die Gruppe Wagner, die es seit 2013 gibt, die besteht oder bestand damals und lange Jahre danach vor allem aus ehemaligen Soldaten der russischen Armee, vor allem von Spezialeinheiten. Also das waren wirklich gut ausgebildete, gut trainierte, gut ausgerüstete Soldaten. Aber auch Wagner hat viele davon in den bisherigen Kämpfen schon verloren. Heute ist Wagner eben nicht nur eine militärische Eliteeinheit, sondern sie hat auch zum Teil noch wenig ausgebildete und trainierte Soldaten, die jetzt in ihren Reihen kämpfen. Dass sie aber militärisch erfolgreich sein kann, in den meisten Fällen, ist auch der Grund, warum es diese Gruppe noch gibt. Denn politisch gesehen ist das, was Evgeny Prigozhin, der Begründer dieser Gruppe, zeigt, nämlich ständig den Verteidigungsminister Shoigu und den Generalstabschef Gerasimov zu kritisieren, etwas, was Putin sich eigentlich nicht gefallen lassen könnte. Und es gab sogar eine Äußerung Prigozhins, nämlich, dass der alte Opa in Moskau eben vielleicht auch Unrecht haben könnte, dass die Ziele in der Ukraine erreicht werden können. Und alle wissen, dass in der russischen Opposition Putin immer als Opa bezeichnet wird oder als Bunkeroper. Also das heißt, dass er indirekt auch schon gegen Putin vorgegangen ist. Ob Prigozhin da noch weitergehen kann oder ob sein Ablebensrisiko damit steigt, das werden die nächsten Wochen zeigen.
Er fällt damit ja auch dem russischen Generalstab irgendwie in den Rücken. Man hat so das Gefühl, da wedelt der Schwanz mit dem Hund auf russischer Seite. Wie ist dieses? Sind das Fehleinschätzungen, dass in Wirklichkeit Prigozhin da den Ton angibt? Oder ist das eine Taktik, mit der man den Gegner vielleicht sogar verwirren will, in die Irre führen will? Es gibt ja noch einen anderen Kriegsherrn, der da mitspielt, Kadyrov aus Tschetschenien. Steht die Brutalität Herrn Prigozhin und seiner Gruppe in nichts nach. Wie ist diese auch hybride Kriegsführung jetzt zu verstehen? Was will Putin damit erreichen? Oder hat er vielleicht das Heft des Handelns sogar schon etwas aus der Hand geben müssen?
Also so, was wir feststellen, ist eine Dezentralisierung der russischen Kriegsführung. Es ist ja genauso, wie Sie sagen, für deutsche oder westliche Verhältnisse ist es sehr ungewöhnlich, dass noch neben dem organisierten, etablierten legitimiert Militär noch eine weitere Einheit gibt. Das kennen wir aus Deutschland so ähnlich oder aus den USA so ähnlich, zumindest nicht bei Auslandseinsätzen. Man kann verschiedene Theorien vorbringen. Ich wäre so ein bisschen zurückhaltend zu glauben, dass die Macht von Präsident Putin erodiert und dass es die ersten Anzeichen eines Systemwechsels sind. Gegentheorie wäre, dass Präsident Putin das auch im Moment erstmal laufen lässt und gucken will, wer sich mit Prigozhin solidarisiert. Also wer aus der Opposition mutig genug ist, den Kopf hinauszustecken, um dann von Präsident Putin gegebenenfalls in wenigen Wochen einfach auf den Kopf drauf zu bekommen, also in einer Form sanktioniert, kuriniert, bedroht oder sogar getötet zu werden. Das werden wir abwarten müssen.
Frau Klüver-Eschbach, ich möchte noch ganz kurz. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ja, wir kennen das aus Deutschland nicht, aber aus den USA sehr wohl. Diese privaten Militärfirmen, die gibt es. Sie waren im Irak in Einsatz, sie waren in Afghanistan im Einsatz. Also da würde ich widersprechen wollen, meinem Kollegen Keim.
Ja, das heißt, die USA, wie sehen Sie auf diese hybride Kriegsführung? Wie gesagt, mit eigenen Erfahrungen, Herr Mangos hat es gerade gesagt, vor allem im Nahen Osten, ist das sozusagen auch für die USA eine völlig normale militärische Aktivität, die da die Gruppe Wagner an den Tag
legt. Es ist zumindest keine neue Aktivität der Russen. Jetzt kommt interessanterweise kommen jetzt Einheiten dazu, die russische Privatunternehmen stellen. Das finde ich eine fast noch merkwürdigere Entwicklung, die dann rekrutieren auf der Basis von zukünftigen Bezahlungen und Unternehmensrollen, die ich sehr merkwürdig finde. Umgekehrt ist noch wichtiger vielleicht nochmal die Wagner-Gruppe als global agierende Gruppe zu verstehen. Und das ist natürlich den Amerikanern weiterhin ein großes Dorn im Auge. Die Wagner-Gruppe hat im Grunde genommen ihren Namen gemacht, indem sie für Russland besonders in Afrika aktiv war, sich bezahlen hat mit Minenrechten. Also all die Dinge, die die Amerikaner jetzt in den Gesprächen mit den Europäern quasi wieder gerade rücken wollen, nämlich wie kommen wir in Zukunft an kritische Bodenmaterialien, wie kommen wir an die Dinge, die unsere Wirtschaftsräume beide voranbringen. Da hat die Wagner-Gruppe in Anführungszeichen in Afrika schon große Teile unteraufzuteilenden Rohmaterialkuchens für sich eingenommen, auf der Basis natürlich von autoritären Taktiken und so weiter und so fort. Also dass auf einmal Länder dann in anderen Teilen wiederum organisierten Bandengruppen dieser Art gegenüberstehen. Das sind natürlich Ausprägungen der sich verschiebenden Gleichgewichtsströme in der internationalen Politik.
Schon fast 400 Jahre her, dass ein bekannter Feldherr den Satz geprägt hat, dass der Krieg den Krieg ernährt. Das war Wallenstein im 30-jährigen Krieg. Erinnert so ein bisschen an diese Sache, dass es ein Riesengeschäft ist. Sehen wir zu sehr noch auf militärische Aspekte? Ist der wirtschaftliche Aspekt, der ökonomische Aspekt von Kriegsführung bei uns nicht so richtig auf dem Radarschirm?
Nein, ich würde mich eher Kerstin anschließen wollen. Tatsächlich kommt da noch etwas hinzu, dass Wagner auch erlaubt, sozusagen verdeckte Operationen zu führen. Also Operationen, die mehr im Auftrag als im Namen der russischen Führung durchgeführt werden. In Syrien, in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, Libyen und anderen Orts, die sozusagen erlauben, der russischen Regierung zu sagen, da haben wir gar nichts mehr zu tun. Und das ist ja auch lange ihre Politik gewesen, zu sagen, das ist eine völlig autonome Einheit, die dort steht in unserem Befehl. Aber es drängt sich doch der Eindruck auf, dass sie zu weniger im Namen handelt, aber im Auftrag. Mhm. Und damit ist sie ein wirksames Instrument russischer Geopolitik gewesen. Mhm. Und dass er eigentlich noch vor dem Ukraine-Konflikt seit 2011 in Libyen präsent, seit 2015 in Syrien. Also die Entwicklung sehen wir schon etwa seit 10 Jahren.
Aber umgekehrt würde ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir Bodenschätze in der Ostukraine haben. Da dreht es sich um 12,3 Trillionen Dollar, wenn man das alles quasi zutage führen würde. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, dass da Kalkulationen mitschwingen, besonders einer autoritären Macht, die versucht, quasi noch das bei sich zu halten, was sie kann, wirtschaftlich und demografisch. Das wird irgendwo mitschwingen im Kalkül eines Wladimir Putin im Kreml.
Wir reden also über Eskalation des Krieges, immer mehr Eskalation in diesem Krieg, auch mit immer weitreichenderen Folgen, auch ja, geopolitischer Art, dass möglicherweise sich die westlichen Staaten eines Tages gezwungen fühlen, der Ukraine tatsächlich neben den Kampfjets auch weitreichende Artillerie- und Raketenwaffen zu liefern, die auch Russland erreichen können, um den Krieg irgendwann mal zu beenden. Das wiederum könnte die Eskalationsspirale weiter nach oben treiben. Gui, ist denn vorstellbar, dass China und USA als die eigentlichen Weltpolizisten im Moment sich eines Tages zusammentun und das Treiben von jeweils von ihrer Seite beenden in der Ukraine, Treiben nicht, also den Krieg in der Ukraine beenden?
Ich würde China nicht als Weltpolizisten bezeichnen.
Wäre es aber wahrscheinlich gerne. Ja, Polizeistationen haben Sie ja schon in verschiedenen Ländern aufgebaut.
Ja, sagen Sie nach amtlichen Angaben, sind das ja eigentlich die Selbsthilfegruppe von einem bestimmten Menschen auf einem Landkreis. Also, zurück zum Thema. China kann und China wird diesen Krieg so schnell wie möglich beenden. Und zwar aus eigenem Interesse. China hat großes Interesse, mit Europa weite Handel und Wirtschaft zu betreiben. Und mit so einem Europa, das jetzt in Verschrecken hier geraten ist, schlecht fürs Geschäft. Und die Chinesen bzw. die Regierung da ist ziemlich pragmatisch. Ob China sich mit den USA zusammentun wird, ist gewagte These, würde ich nicht ausschließen, wenn sie gemeinsame Nenner haben. Zum Beispiel, dass sie wirklich beide, sagen wir Großmächte, Schulter an Schulter, was gemeinsam erreichen kann, wäre was Sensationelles. Aber da sehe ich im Moment nicht kommen. China hat zum Beispiel Iran, Saudi-Arabien vermittelt, was die USA in den vergangenen Jahrzehnten versucht hatten und ohne Erfolg. Aber China hat es geschafft. Ich denke schon, dass China an den eigenen Kommunikationskanälen, wenn China sich wirklich in der Tat mit den USA zusammentun würde, dann verliert man vielleicht die Gesprächskanäle zu den Kreml.
Herr Mangold, daraus kommt ja sofort dann die nächste Frage. Wenn sich die Welt neu sortiert im Moment, wie sortiert sie sich denn neu?
Nun, es ist vor allem der Westen, der lange Zeit versucht hat und nach dem Motto gelebt hat, Sicherheit mit Russland und ohne Russland gibt es keine Sicherheit auf dem europäischen Kontinent. Hier gibt es doch einen starken Paradigmenwechsel. Jetzt ist eigentlich Konsens der, dass man Schutz vor Russland braucht, vor einem aggressiven, revisionistischen, revanchistischen Russland. Das ist meines Erachtens nach schon ein sehr starker Paradigmenwechsel. Und das wird auch dazu führen, dass die NATO und die europäischen Mitgliedstaaten der NATO ihren Auftrag ernst nehmen müssen, nämlich mehr in die Rüstung, in die Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Denn es hat ja dieser Krieg einmal mehr gezeigt, die Europäer sind nicht in der Lage, vielleicht nicht einmal alle willens, sich selbst zu verteidigen. Und es hat wieder der USA Bedarf der militärischen und der politischen Führung, um hier auf der Seite der Ukraine gegen die Invasion zu kämpfen. Also Da ist Europa gefragt. Man wird sehen, ob die Bekenntnisse, die es von vielen Regierungen jetzt gegeben hat, mehr in die Verteidigung zu stecken, dann auch wahrgemacht werden. Denn im Augenblick sind es nur 8 von 31 Mitgliedstaaten der NATO, die dieses 2014 eingerichtete 2%-Ziel tatsächlich erreichen oder übersteigen. 8 von 31.
Das wird der Punkt des NATO-Gipfels Ende Juni sein. Herr Scholz-Stoltenberg hat schon angekündigt, er möchte deutlich auf den Tisch schlagen. So kann es nicht weitergehen. Vor allen Dingen kann es natürlich in der Zeit nicht so weitergehen. Denn diese Verschleppung quasi der Anschaffungspolitik, die wir überall sehen, wie sie sehen wir in Deutschland, aber in Europa, ganz besonders im europäischen Arm der NATO, es muss sehr, sehr viel möglich sein, interoperabel in Waffensystemen zu arbeiten. Aber viel interessanter noch ist das, was sich quasi hinter der Kriegslinie tut, nämlich eine neue Alliiertenfindung, die BRICS, die Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika stärken sich an auf neue Art und Weise den Rücken, militärisch, ökonomisch, eine Abkehr vom Dollarsystem, die jetzt sehr, sehr beschleunigt wird. Da entstehen neue Koalitionen, von denen der hybristische Westen immer dachte, Alliierte und Partner, wirkliche Verbündete, das können nur wir.
Ja, aber also diese BRICS wächst auch noch.
Ja, genau. Russland, China, Südafrika, Brasilien und Indien. Bezug jetzt auf das, was Sie gesagt haben, hat unser Bundesverteidigungsminister da heute eine Blutgrätsche gemacht in Delhi. Er hat nämlich, ist dort zu Besuch und hat ja Indien quasi, er ist auf Werbetour, umwirbt Indien. Und sagt also, wir nehmen nicht alles, legen nicht alles auf die Goldwaage, was ihr so sagt, auch so Richtung Russland. Indien ist ja stark abhängig von Waffenlieferungen aus Russland, sondern wir sind bereit, über unseren Schatten zu springen und ganz pragmatisch zu agieren. Und diesen O-Ton, den hören wir uns mal an, heute Morgen in Neu-Delhi.
Ich glaube, wir sollten aufhören oder anders gesagt, wir sind gut beraten, nicht von jedem Bekenntnisse zu diesem und jenem zu erwarten. Es ist völlig eindeutig, Indien ist ein Partner und uns sehr ähnlich in vielen wichtigen Fragen, ist die größte Demokratie auf der Welt. Wir sollten, glaube ich, nicht darauf bestehen, dass jetzt jeder diesen russischen Angriffskrieg verurteilt. Die meisten tun das. Indien hat eine besondere Beziehung, ist sehr abhängig von russischen Rüstungsindustrielieferungen der vergangenen Jahre. Ich glaube, viel wichtiger ist, nicht wichtiger als die Frage der Bekenntnisse, ist die Frage des Verhaltens und da ist Indien sehr eindeutig.
Ja, super pragmatisch. Erinnert an eine Äußerung des chinesischen Spitzenpolitikers früherer Jahre, Deng Xiaoping, der gesagt hat, mir ganz egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Sind wir jetzt auf Mäusefang?
Zumindest sehen wir in concreto die veränderten Rahmenbedingungen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Wir stellen fest, dass wir in einer geopolitisierten Welt leben oder einer geopolitisierteren Welt leben, wo tatsächlich die Instrumente deutscher und europäischer Politik der letzten Jahre sowas wie Menschenrechtsdialoge, Justizstaatsdialoge und anderes uninteressant geworden sind. Jetzt geht es darum, bestimmte Akteure auf die eigene Seite zu ziehen, damit sie nicht auf die andere Seite fallen. Und ich finde einen interessanten Passus, der taucht hier nicht auf. Der Verteidigungsminister hat ja auch eine Lockerung der Rüstungsexporte in Aussicht gestellt. Genau in diese Richtung. Diese quälenden Debatten um Ersatzteile, die geliefert werden sollten, sollen jetzt abgelöst werden von einer strategischen Perspektive.
Rüstungsexporte sollen als politische Instrumente berufen werden. Da muss man sagen, Herr Gui, Chinesen und Inder sind nicht die allerbesten Freunde in Asien.
Ja, man kann Diplomatie nicht einfach auf die Form reduzieren. Der Feind meines Feindes ist mein Freund oder der Freund meines Feindes ist mein Feind. Man sieht ja, man ist ganz pragmatisch. Als China den russischen Angriffskrieg nicht verurteilt hat, hat man hier den Zeigefinger erhoben. Aber wo wir jetzt, wenn es jetzt um den Export von deutschen U-Boote geht, dann ist man wieder ganz pragmatisch. Muss man natürlich, ich denkwürdig, finde ich.
Herr Mangold, wir sind gleich am Ende der Sendung. Vielleicht bitte auch noch eine kurze Antwort. Wir leben ja möglicherweise, erleben wir eine Entwicklung hin zu einer multipolaren Welt. Kann das auch ein Vorteil sein, wenn die Macht auf mehrere Schultern verteilt ist, dass man sich so gegenseitig neutralisiert und damit Konflikte vermeidet?
Und die Geschichte ist da nicht eindeutig. Im 19. Jahrhundert hatten wir in Europa eine multipolare Struktur. Das hat lange den Frieden gehalten, aber dann hat dieselbe Struktur 1914 diesen Ersten Weltkrieg verursacht. Multipolare Systeme neigen eher dazu, komplizierter zu sein. Es müssen mehrere Akteure eingeschätzt werden. Sie können auch fehleingeschätzt werden. Und ich denke, wir sind nicht in einem multipolaren System. Und ich erwarte eher, dass, wenn dieser unipolare Moment der USA dann endgültig vorbei sein wird, dass wir es mit einem bipolaren System aus den USA und China zu tun haben werden.
Gut, verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten von uns auch aufmerksam beobachtet. Ich bedanke mich bei Katrin Klüver-Eschbruck, bei Markus Keim, bei Hao Gui und bei Gerhard Mangott, zugeschaltet aus Innsbruck. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde AfD im Umfragehoch. Woher kommt der Zuspruch? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Darin weitere Reaktionen zur Zerstörung des Staudamms von Kachowka. Bleiben Sie bei uns.